Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Heute geht es um Fragen, die viele vermeiden, obwohl genau da das echte Leben beginnt. Aber kurzer Hinweis noch, bevor wir starten, am 31. Januar und 1. Februar 2026 machen wir den nächsten Clarity Shift Experience Workshop in Wien. 1,5 Tage, kleine Gruppe und die Chance, dein Zukunfts-Ich wirklich kennenzulernen. Wenn du das Gefühl hast, dein Kopf ist voll, aber die Richtung fehlt, dann bleib dran. Am Ende gibt es noch mehr Infos dazu. Dann machen wir erstmal weiter mit unserem Gespräch. Also, mich interessiert ja, wieso wir beschäftigt sein verwechseln mit produktiv sein. Was würdest du sagen, Jens?
Ja, das ist so eine Krankheit, dass wir gelernt haben, wenn wir beschäftigt wirken und vielleicht auch gestresst wirken, dass dann alle um uns herum denken, wir haben viel zu tun und sind auch gut in dem, was wir tun. Also ich höre das immer wieder von Geschäftsführern oder von Unternehmern, dass die sagen, ich will eigentlich, dass meine Mitarbeiter langsam antworten, wenn ich zum Beispiel jetzt ein E-Mail rausschicke mit einer Frage. Aber es gibt einfach immer wieder viele, die denken, wenn ich schnell antworte, dann zeige ich, ich habe meinen Tag unter Kontrolle, dann zeige ich, ich bin motiviert. Es ist ein bisschen in der Schule, so wie in der Schule, wenn alle aufzeigen, sagen, ich weiß die Antwort, ich weiß die Antwort, ich weiß die Antwort, statt dass sie sich mehr Zeit nehmen und drüber nachdenken. Hat natürlich damit zu tun, dass wir ein bisschen im Außen eine Anerkennung suchen oder ein Feedback suchen, was wir uns irgendwo mal angewöhnt haben, statt dass wir eher in die Fragen oder in die Tasks hineingehen. Und das andere ist halt auch das so gestresst sein oder immer an der Grenze sein und vielleicht auch mal ein Burnout haben. Das ist in manchen Unternehmenskulturen noch immer halt so ein, fast wie eine Auszeichnung. Ja, also ich arbeite so viel und boah, es ist schwierig und es ist hart und Überstunden und bis am Abend und so weiter. Haben ganz viele noch immer gespeichert als ja, das ist etwas Gutes, damit zeige ich, dass ich den Einsatz gebe. Und da muss man sich natürlich auch anschauen, okay, wie wird das von oben gelebt? Ja, natürlich, wenn Abteilungsleiter oder Führungskraft auch so drauf ist, dann schwappt das natürlich leicht nach unten über. Ja. Und da muss man halt schauen, wo kommt das her und dann ein sinnvolles Maß von Produktivität reinbringen und auch wirklich schauen, okay, was bringt mich weiter als Einzelnen, was bringt die Company weiter und was ist einfach nur ein bisschen Show und Maskerade.
Jetzt, wenn ich so zurückdenke, als ich auch noch in der Schule gearbeitet habe, da war das auch so bei mir. Also da bin ich dann auch krank und mit Taschentuch und von einem Termin in den nächsten. Aber es war
voll motiviert.
Ja, voll motiviert, aber es war gar nicht so, dass ich dann irgendwie dachte, ich möchte, dass jemand mir auf die Schulter klopft. Klar war ich dann enttäuscht, wenn ich nicht die Anerkennung bekommen habe, die ich in meinen Augen verdient habe, weil ich so aufopfernd war. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass ich mir selber was beweisen muss. Also, dass ich selbst zufrieden sein muss mit dem, wie viel ich leisten kann und habe das Maß aber total, also hoch angesetzt und ja, habe mich irgendwie selber damit auch kaputt gemacht. Aber was würdest du denn so sagen, was ist denn so ein Merkmal, woran erkenne ich denn diesen Unterschied zwischen, ich muss jetzt unbedingt beschäftigt sein, also ich setze mir selber diese Maßstäbe oder halt Produktivität?
Ja, also die Frage ist sozusagen, wie merke ich das bei mir, dass ich mich eigentlich mehr beschäftige, als dass ich wirklich produktiv bin. Ganz einfach, indem ich mich am Ende des Tages und am Ende der Woche hinsetze und sage, okay, was habe ich jetzt wirklich weitergebracht? Wo bin ich wirklich weitergekommen? Und das andere ist, dass ich mir auch meinen Tag anschaue. Und ganz viele haben halt diesen Reaktivmodus, dass sie ins Office kommen oder zum Laptop kommen und mal nur E-Mails beantworten, so die ersten 1, 2, 3 Stunden, weil sie sich denken, die Mailbox muss immer leer sein, ja, weil es aber überhaupt keinen Sinn macht, weil man ja dann nur darauf antwortet, was da gerade so reinfliegt, aber überhaupt nicht Prioritäten setzt, was jetzt eigentlich dran ist und was wichtig ist. Und man muss das monitoren. Man muss das monitoren und ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Und dann schaut man sich den Tag vielleicht auch in Teilen an, weil es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie ist mein Energielevel. Wenn ich in in der Früh komme in die Arbeit und mein Energielevel ist super, dann sollte ich mich mit den Dingen beschäftigen, die viel Energie brauchen, die schwierig sind und die mich weiterbringen. Also ich sag meinen Klienten oft, die ersten 4 Stunden, also das sagen halt die Studien, die ersten 4 Stunden nach dem Aufstehen sind die, wo wir mental am stärksten sind. Und das sind die, die sollten wir dafür verwenden, was uns am meisten weiterbringt. Jetzt muss ich natürlich drüber nachdenken, okay, geht es darum, dass ich mich persönlich entwickle, weil das bringt mich am meisten weiter? Oder geht es darum, dass ich etwas zum Beispiel für meine Company mache, dass ich an einem Projekt arbeite, dass ich etwas für die Mitarbeiter mache oder? Aber diese ersten 4-5 Stunden, das sind die wichtigen, weil da sind wir mental am stärksten, da können wir am besten Probleme lösen und diese Zeit ist halt wichtig zu verwenden. Und wenn ich mal beginne, so den Tag zu sehen und mir zu überlegen, wie ist mein Energielevel, wann teile ich mir die Tasks ein, wenn ich im richtigen Zustand bin, dann bin ich schon auf einem sehr guten Weg, sozusagen wirklich produktiv zu werden und wegzugehen von dieser Hektik. Wenn ich am Abend nach Hause komme und mir denke, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und es fällt mir nicht wirklich etwas ein, außer dass ich mir denke, zwischen 9 und 11 habe ich nur E-Mails geschickt, dann bin ich wahrscheinlich eher so jemand, der gerne schnell wegarbeitet, aber nicht wirklich produktiv ist. Und dann kann man sich natürlich auch Feedback holen von anderen und sagen, du, verglichen mit anderen Kollegen, was würdest du sagen? Teile ich mir die Zeit gut ein? Teile ich mir die Energie gut ein? Habe ich den Fokus auf den richtigen Prioritäten? Oder bin ich eher jemand, der vielleicht nur so schnell vor sich hinarbeitet?
Und was würdest du sagen, beschäftigen wir uns manchmal absichtlich, einfach nur nicht alleine zu sein mit unseren Gedanken?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, generell, glaube ich, beschäftigen wir uns zu viel mit den Gedanken. Die Frage ist, ob wir es absichtlich tun und ob wir es immer tun, um nicht alleine zu sein. Aber der erste Schritt ist mal sicher, irgendwann zu einem Punkt zu kommen, wo man seine Gedanken mal zuerst wahrnehmen kann und dann versteht, dass die Gedanken, die man da wahrnimmt, viel, ich möchte jetzt kein hässliches Wort verwenden, aber viel Schrott sind. Da gibt es einen sehr guten deutschen Psychotherapeuten, den Helmut, glaube ich, heißt mit Vornamen Schmidt. Und der sagt immer, jeder hat seine interne Hollywood-Fabrik. Ja, das heißt, wir schlafen ein, es geht uns wunderbar, wir wachen am nächsten Tag auf, es hat sich nichts verändert und wir sind urmies drauf. Warum? Weil einfach unser Hirn über Nacht viel Zeug produziert hat und wir wachen in einem Gedankenchaos auf und es geht uns einfach nicht gut. Das ist halt ganz wichtig, zu einem Punkt zu kommen im Leben, wo man versteht, dass man nicht seine Gedanken ist, genauso wenig wie man seine Emotionen ist, sondern man ist etwas, man ist ein Selbst und man hat Gedanken oder dieses Selbst produziert Gedanken und Emotionen. Aber wir können immer uns auf eine Position zurückziehen, wo wir diesen Gedanken und den Emotionen zuschauen. Und sobald wir uns ein bisschen lösen davon, geht alles viel, viel leichter. Dann können wir auch beurteilen, okay, machen diese Gedanken jetzt Sinn? Also erstens haben die was mit der Realität zu tun. Und zweitens, bringen die mich weiter oder ziehen mir die einfach nur Energie ab? Und dann der nächste Schritt, nachdem wir sie wahrgenommen haben und analysiert haben, ist, okay, was mache ich dann? Und das ist das, was wir zum Beispiel in der Meditation lernen, dass wir sagen, okay, wir lassen einen Gedanken einfach los. Und sagen, interessant, da kommt schon wieder dieser Gedanke. Da kommt schon wieder dieser Gedanke, dass ich heute etwas nicht schaffen werde. Oder es kommt schon wieder der Gedanke, dass ich nicht gut genug bin oder. Und natürlich, je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr zementieren wir die Autobahnen in unserem Hirn dafür fest, dass dieser Gedanke stimmt. Dadurch denken wir nicht mehr öfter. Und je öfter wir an einen Gedanken denken, umso realer wird er, umso mehr Energie bekommt, umso mehr ist er ja präsent in unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schaffen, dass wir lernen, Gedanken einfach loszulassen. So wie die Zen-Buddhisten sagen, das ist wie eine Wolke am Himmel, die halt da so weiterzieht. Und wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir sie holen und dann analysieren wir und dann schauen wir sie an von allen Seiten und so. Und eben deswegen die Analogie mit den Wolken, weil Wolken können wir halt nicht angreifen und ist auch schwer vom Himmel zu holen. Und ich glaube, das ist wichtig zu lernen.
Du hast es eben schon gesagt, ich finde das auch ganz wichtig zu wissen, wenn wir anfangen, unsere Gedanken so zu beobachten. Das klingt vielleicht am Anfang, wenn man damit so beginnt, das zu integrieren, klingt es vielleicht so urmühsam. Und ich glaube, es ist halt super wichtig zu wissen, dass wenn man damit anfängt, dass es dann auch zur Routine wird und dass es dann auch irgendwann ganz natürlich passiert, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich diesen Gedanken und ich muss mich dann gar nicht mehr so doll zwingen, alles zu beobachten und so weiter, weil es dann schon normal wird. Ne?
Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Und also für die einen, gerade für die Männer, ist es mal so ESO-Zeug, ja, das ganz komisch, will ich mal gar nicht. Ja, da sitze ich dann irgendwo mit Räucherstäbchen und Birkenstock-Schuhen und das bin nicht ich. Ja. Und ich lebe das ja auch so. Ich mache das ja seit 30 Jahren, aber ich verwende das auch als Tools. Ich verwende das jetzt nicht, um die Erleuchtung zu erlangen, sondern ich verwende das einfach, um mich zu fokussieren und klar zu sein und um Ruhe in mein Leben zu bringen. Der Weg ist ja so, dass man, wenn man beginnt, sich mit den Gedanken zu beschäftigen und Klarheit haben zu wollen, dass man mal sagt, okay, man nimmt sich so einen Support, wie zum Beispiel beim Yoga den Körper oder beim Atmen eben die Atmung. Und dann konzentriert man sich auf eine Sache. Und wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann habe ich ja den Vorteil, dass ich keine zweite Sache denken kann. Und so lerne ich einmal das Gefühl kennen, wie es ist, nicht A zu tun und B zu denken. Und dieses Gefühl muss ich mal kennen. Und wenn ich dann merke, das ist ja so, als würde man mein Gehirn entspannen, das ist nicht angenehm, dann möchte ich mehr von diesem Gefühl. Und ich glaube, die Art, das zu lernen, ist eben über diese angenehme Ruhe und diese angenehme Entspanntheit, weil da will man automatisch mehr davon. Und wenn ich dann weiß, es tut mir gut und es fühlt sich gut an, dann ist es natürlich auch leichter, das in den Alltag zu integrieren. Und dann beginne ich irgendwann zu meditieren, ohne irgendeinen Support zu haben. Aber es geht darum, dass ich mal lerne, es gibt einen Zustand, wie ich im Moment bin und keine Gedanken quälen mich und es ist angenehm und es fühlt sich so an, als wäre das das Richtige. Und dann kann man darauf aufbauen. Aber das ist ganz simpel. Man fängt mit 5 Minuten oder 7 Minuten am Tag an, am besten nach dem Aufstehen. Und welche Technik man da verwendet, ist am Anfang auch gar nicht so wichtig, sondern es geht mehr darum, irgendein Tool zu finden, das mich in einen guten Zustand reinbringt.
Ja, weißt du, ich frage mich auch, warum glauben wir eigentlich, dass es immer so aussehen muss, dass wir so alles im Griff haben oder dass alles so super leicht ist? Weil wenn ich jetzt so zurückdenke an unser Arbeitswochenende, wo wir uns da zusammengesetzt haben und für unsere Clarity Shift Experience da was Schönes ausgearbeitet haben. Da habe ich ja auch zu dir gesagt, als ich so auf dem Weg da war zu dir, dass ich die Leute so gestresst wahrnehme. Ne? Also dass man setzt sich ja dann hin, man sitzt dann in der Straßenbahn und hat mal Zeit, alle zu beobachten. Und da hatte ich so das Gefühl, dass einfach so viel Stress in der Luft liegt, und dass ich so diese Anspannung schon irgendwie fühle von dieser Energie. Also sei es das nur in einer Straßenbahn. Und da saß ich dann da und habe dann weiter drüber nachgedacht und habe gedacht, wieso denken wir, dass wir immer ausstrahlen müssen, dass alles gut ist, alles ist easy und es erfordert keine Anstrengung und wir haben alles im Griff.
Ich glaube, das eine ist, okay, das muss ein bisschen ausholen, ja. Aber das eine ist, okay, ich bin auf Instagram und sehe, allen geht's gut und alle fahren mit dem tollen Auto in den Urlaub oder sind gerade auf den Malediven und denke mir, so möchte ich auch nach außen wirken. Das heißt, wir leben schon in einer Zeit, wo man extrem vergleichbar ist oder sich vergleicht und das macht Stress und das macht vielen Leuten Stress und vor allem viele checken ja nicht, dass das, was man auf Social Media sieht, ja alles choreografiert ist sozusagen. Das ist ja nicht Realität. Ja. Aber man möchte halt ein gutes Bild nach außen geben. Also viele Menschen. Das ist mal, glaube ich, ein wichtiger Schritt, dass man sagt, okay, ich beginne mich mal nach innen zu orientieren und es ist mir mal nicht so wichtig, was ich nach außen hin für ein Bild abgebe. Weil natürlich, schau, wenn du in der Straßenbahn sitzt und da siehst du, alle schauen ein bisschen muffig rein und sind grantig oder haben Angst, dann möchtest du ja natürlich nicht dazugehören. Und was dann viele machen, ist, dass sie einfach nach außen hin etwas anderes projizieren, obwohl es ihnen genauso geht. Ja, also das ist einfach nur irgendeine Maske aufsetzen und eine Fassade. Oh, alles in Ordnung, ja, alles cool, wie geht's dir? Super, perfekt. Ja. So, weißt du, diese oberflächlichen Gespräche, die man auch manchmal mit Leuten hat, wo man sich denkt, okay, und was haben wir jetzt eigentlich geredet? 3 Minuten? Gar nichts. Ja. Also das ist mal das eine, weißt du, dass ich glaube, man möchte nach außen wirken, um nicht so zu sein wie die graue Masse. Und das andere, und ich glaube, das ist fast das Wichtigere für unsere Zeit, ist, dass ja ganz viele Menschen, wenn sie in der Früh in die Arbeit gehen, dann haben sie ja schon Nachrichten gelesen, dann haben sie vielleicht schon Nachrichten gehört, dann haben sie schon Zeitung gelesen, dann haben sie vielleicht schon irgendwo im Internet gescrollt. Und da kriegst du ja nur negative News. Und warum? Weil negative News sich einfach besser verkaufen. Ja? Da gibt es ja diesen Spruch aus dem Journalismus, weißt du, die Interesse an einem Artikel ist immer Anzahl der Toten im Verhältnis zur Distanz, in der das passiert. Ja? Das heißt, je mehr Tote und umso näher bei mir, umso eher werde ich es mir anschauen. Ja? Also jetzt ganz primitiv gesagt. Aber es stimmt, ja? Wir sind einfach angezogen von etwas Negativem und wir müssen uns auch wirklich kontrollieren und lernen, dass das kein guter Zug ist, ja? Auch wenn uns das in der Steinzeit davor beschützt hat, vom Mammut überrannt zu werden, ist es heutzutage in einer Zeit, wo wir einfach überall News haben und überall Negatives haben, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu viel in uns hineinlassen und wirklich ganz genau kontrollieren, was lese ich, was höre ich, mit wem rede ich, wie rede ich, was konsumiere ich sonst, was gebe ich in meinen Körper hinein. Das sind ja alles, Informationen, mit der wir uns füttern. Und dann, was dann passiert, da gibt es dieses Konzept von Stephen Covey mit diesen zwei Kreisen. Ja, da habe ich einen kleinen Kreis in der Mitte, einen Circle of Control, das ist sozusagen das, was ich kontrollieren kann. Also wie ich denke, wie ich mein Leben lebe, wie ich mich ernähre, was ich für meine Gesundheit tue, wie ich meine Beziehungen lebe und so weiter. Und dann habe ich einen größeren Kreis und das ist der Circle of Influence. Das heißt, das ist alles das, was uns beeinflusst, aber was wir nicht verändern können. Und der ist natürlich riesig groß und der wird immer größer, je größer die sozusagen der Reach der Medien ist. Und da habe ich dann halt drinnen die Klimakatastrophen und die Einwanderungspolitik und den Trump und was weiß ich alles. Und das sehe ich alles in der Früh und denke, ich bin ein kleiner Wurm, ich kann nichts tun, die Welt ist am Abgrund. Ja? Und das Problem ist, dass ich dann dieses Gefühl von, ich bin machtlos und ich bin ein Wurm, mitnehme in meinen Circle of Control und dann in dem kleinen Bereich, wo ich eigentlich selber bestimme, wie mein Leben läuft und wie es mir geht, auch mich wie ein Wurm fühle. Und dann habe ich ja überhaupt keinen Bereich mehr im Leben, wo ich etwas tun kann. Was mache ich? Dann setze ich eine Maske auf und sage, na, alles in Ordnung. Ja, also ich glaube, das sind so diese Faktoren, die da zusammenspielen. Das eine, was möchte ich nach außen projizieren und da, wie geht es mir selber und vor allem, wie lasse ich mich halt beeinflussen und manipulieren?
Ich hatte letztens auch so einen ähnlichen Moment, weil du gerade gesagt hast, dass wir ja auch darauf achten müssen, was wir an Informationen also reinlassen ins Bewusstsein. Ich habe nämlich früher ganz gerne so Horrorbücher gelesen, ja, so irgendwelche interessanten Fälle von Fitzek, das waren so meine Lieblingsbücher, die kennst du vielleicht. Mhm. Und dann habe ich letztens auch gedacht, Mensch, das hast du jetzt schon 5, 6, 7 Jahre nicht gelesen und könntest du doch mal wieder, der hat ja wieder neue Bücher, weil ich habe halt echt so eine Spanne gehabt, da habe ich das ausgelassen, weil ich konnte das nicht vertragen. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht's dir doch gut, ja, gar nicht so reflektiert, warum geht's mir gut, weil ich ja schon so viel Arbeit an mir selbst hinter mir habe. Und dann dachte ich, Mensch, ja, kannst du noch mal gucken, oh, der hat ein neues Buch, kannst du jetzt bestellen. Und dann in dem Moment habe ich gedacht, warte mal, wieso möchtest du diese Horrorszenarien wieder lesen? Also ja, klar, warum? Sicher. Und dann habe ich mich selber gestoppt, da war ich auch ganz stolz auf mich. Und dann habe ich gesagt, nee, okay, das total kontraproduktiv und das muss nicht sein. Und dann habe ich es gelassen. Aber der Moment einfach, das so zu realisieren, warum, wieso, woher kommt das Gefühl und warum interessiert mich das überhaupt? Klar, es ist spannend, ne? Aber muss das wirklich sein?
Ja, es ist ich glaube, das ist wirklich, man muss es, wenn man so etwas bewusst in sein System hineinlässt, ist es ja okay, wenn man sagt, das ist jetzt Unterhaltung und ich weiß auch, dass es mir nachher schlecht gehen wird.
Ja. Ja?
Es ist zwar im Moment spannend, aber es wird mich zurücklassen mit einem Moment von
Ja, genau.
Diese Woche habe ich angefangen, mir den Film anzuschauen über das Leben von Habeck Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. Nach einer halben Stunde habe ich abgedreht, weil der einfach so deprimierend ist, dieser Film. Ja, also oh zumindest Gott, bei mir ist er so deprimierend angekommen, weißt du, dann stirbt die Mutter und so, das ist echt arg. Und oder ich habe gerade ein Buch gelesen von Milton Erickson, das war der die Hypnotherapie sozusagen groß gemacht hat. Und der hat anscheinend nicht viel gearbeitet. Und wenn er sich dann entspannen wollte zwischen zwei Sessions, dann hat er Mickey Mouse gelesen oder so etwas. Ja, also etwas, wo du einfach in eine ganz andere Welt katapultiert bist, aber eben in eine, sagen wir mal, eher positive Welt. Und und das ist auch sicher jemand gewesen, weißt du, der ganz genau an der Tür gestanden ist und geschaut hat, was er reinlässt in sein System. Und ich bin ganz bei dir. Ich glaube, wir haben da nicht gelernt, das müssten wir in der Schule lernen, womit wir unser Hirn füttern. Naja, und sind dann so wie die Drogensüchtigen oder wie die Alkoholiker auf der Suche nach einem schnellen Kick. Und natürlich, wir sind gestresst und natürlich, dann machen wir noch mehr Stress. Ja, warum funktionieren Netflix-Serien so gut? Ja, weil die uns auch in einen Stresszustand bringen über den einen oder anderen Weg. Und natürlich, wenn es Spannung ist oder Crime oder eine negative Emotion, dann fesselt uns das. Und es braucht dann immer auf der anderen Seite zur Entspannung eine kleine Schwelle des Widerstands, weil da müssen wir dann nach Hause kommen und sagen, okay, statt dass ich jetzt Netflix andrehe, setze ich mich jetzt aufs Sofa und meditiere 10 Minuten und jedes Mal, nachdem ich das gemacht habe, denke ich, oh, gut, dass ich das gemacht habe, jetzt habe ich noch den ganzen Abend. Wenn ich es nicht mache, dann mache ich halt Junk essen, Junk schauen und so weiter. In Wirklichkeit, diese kleine Schwelle, wie überkomme ich die? Naja, mit Gewohnheit. Ja. Das heißt, ich muss mich ein paar Mal zwingen, das zu tun. Und dann, wenn ich merke, es tut mir gut, dann fällt es halt leichter, wie mit allem. Aber da muss ich halt schon ein gewisses Level von Bewusstsein haben, ja, und Aufmerksamkeit, dass ich das check, was da alles los ist. Ja,
ja. Aber was würde denn passieren, wenn wir einfach mal zugeben würden, dass vieles einfach auch schwer ist oder dass uns Sachen auch stressen? Jetzt nicht unbedingt nach außen hin, aber vielleicht der erste Schritt, dass ich mich selber nicht so fertig mache, wenn ich einfach mal zu mir selbst auch sage, du, das ist okay, dass das jetzt schwer ist, oder es ist okay, dass es stressig ist und darf stressig sein.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also generell, glaube ich, sind wir zu sehr auf die Ziele im Außen fixiert und wollen immer auf den Berg rauf und sehen den Berg, das Gipfelkreuz und denken, dort will ich hin. Aber wir überlegen uns zu wenig, wo wir starten und wo wir jetzt sind. Und der Grund, warum wir das oft zu wenig machen, ist, weil wir ein Teil von uns ja schon weiß, ich bin nicht ganz zufrieden mit da, wo ich jetzt bin. Also konzentriere ich mich lieber darauf, wo ich hin möchte und ignoriere ein bisschen da, wo ich jetzt bin und hoffentlich komme ich dorthin. Ja? Aber das Problem ist, wenn ich halt so eine Route plane und mir zwar irrsinnig genau anschaue, wo ich hin möchte, aber nicht anschaue, von wo ich weglaufe, wird es schwierig werden, den richtigen Weg zu finden. Und so ist es im Leben halt auch. Wenn ich nicht weiß, wo meine derzeitigen Challenges sind und was ich zuerst mal sauber machen muss in mir, dann wird es schwierig sein, die nächsten Schritte zu planen. Ich glaube, wir haben im Westen, im Gegensatz zum Osten, wo man einfach sagt, mit einer gewissen Gleichmütigkeit, zumindest das ist so die buddhistische Herangehensweise, mit einer gewissen Gleichmütigkeit zu sagen, okay, es regnet, okay, dann regnet es. Es scheint die Sonne. Es ist einfach, was es ist und ich akzeptiere das, was ist und ich bin gleichmütig. Ich bin nicht gleichgültig, aber ich bin gleichmütig. Ich kann in beiden Situationen gut leben und ich kann akzeptieren, das, was halt kommt. Im Westen haben wir halt so diese Tendenz, es ist unangenehm, negativ, wegschieben. Nicht, es ist unangenehm, ich kann was daraus lernen. Ich lerne eine neue Seite von mir kennen. Ich lerne eine neue Facette des Lebens kennen. Ich habe eine neue Aufgabe, an der ich wachsen kann. Na, es ist unangenehm. Versuchen wir sie lieber wegzuschieben. Also was mache ich? Ich gehe zur Fernbedienung und drehe mir halt irgendetwas an, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss, was du vorher gesagt hast mit den Gedanken, damit ich mich nicht mit meinen Gedanken beschäftigen muss, die teilweise falsch sind, ja, was wir vorher gesagt haben, aber teilweise stimmen sie ja auch. Ja. Teilweise brauche ich ja auch diese negativen Gedanken, um festzustellen, okay, was davon ist Schrott, aber was davon sind ja auch valide Gedanken, die immer wieder kommen und mit denen ich mich auseinandersetzen sollte, weil sie ein Hinweis darauf sind, naja, dass ich mit meinem Leben halt nicht ganz zufrieden bin, egal in welchem Bereich, aber wo ich dann hinschauen muss, auch eben so wie du sagst, ja, wenn es unangenehm ist, ja, dann ist es halt unangenehm und da gehe ich halt durch. Ja. Aber das, was halt vielen Menschen fehlt, ist dieses Konzept von, ich habe das mal gelesen, wie ich da diese Krebserkrankung hatte, habe ich mal so ein Buch gelesen und da hat ein Psychotherapeut gesagt, der nur mit Krebspatienten gearbeitet hat, mit ganz argen Zuständen, hat gesagt, es gibt für eine Katastrophe gibt's drei Bestandteile. Du brauchst für eine Katastrophe drei Bestandteile. Du brauchst erstens mal einen Schmerz, einen physischen oder einen psychischen. Dann brauchst du das Gefühl, dass du nichts tun kannst. Und dann brauchst du die Illusion, dass es für immer dauert. Ja? Und jetzt haben die Leute einen Schmerz. Sie haben das Gefühl, dass sie nichts tun können, okay, weil sie noch nicht gecheckt haben, wo sie ansetzen können. Und sie haben aber auch diese Illusion, dass es für immer dauert. Und deswegen fühlt es sich an wie eine Katastrophe und deswegen sind sie erdrückt davon. Wenn sie jetzt aber einmal checken würden, dass das jetzt nicht für immer dauert, dann wäre es gar keine Katastrophe mehr, dann hätten sie einen Hebel und dann könnten sie anfangen, etwas dagegen zu tun. Und das ist auch oft wichtig zu vermitteln, dass man versteht, dass normalerweise, ja, außer ich habe jetzt irgendeine terminale Krankheit, ja, normalerweise ist das ja immer nur eine Phase, die ein Ende hat. Und das muss ich mir bewusst machen, weil wenn ich weiß, es hat ein Ende, dann kann ich schlimmstenfalls auch sagen, okay, jetzt lehne ich mich mal zurück und warte, dass es vorbeigeht.
Ja, stimmt. So habe ich es tatsächlich auch noch nicht betrachtet. Ich glaube, es hat auch viel mit Social Media zu tun, weil wenn man so oberflächlich schaut, und das ist ja etwas, was viele Menschen auch machen, auch die Jugend macht, weil ich glaube, weil es so viele Eindrücke sind, hast du gar nicht die Möglichkeit, so deep in ein Thema reinzugehen. Du gehst dann ja von einem Thema zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und wenn es um solche Sachen geht, dann höre ich halt eben ganz oft, das habe ich auch von den Kids damals gehört in der Schule, einfach positiv bleiben. Ja, also einfach positiv bleiben und dann geht das von alleine oder ja, dann hast du auch keine schlechte Laune und dann sieh es einfach positiv. Und das ist einfach, es ist unheimlich anstrengend. Und ich glaube, das ist halt etwas, was diese falsche Information einfach, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das bringt jetzt ein paar Sachen zusammen. Weißt du, dieses auf der einen Seite diese Social-Media-Vergleichbarkeit und allen geht's gut. Und deswegen darf es mir nicht schlecht gehen. Also setze ich mich unter Druck, dass ich alles positiv sehe. Aber es ist nicht alles positiv und es ist auch manchmal schwierig, die Dinge positiv zu sehen. Deswegen ist es auch viel besser, die Dinge gleichmütig zu sehen und in einem Zustand zu leben, wo ich mit beiden okay bin, nämlich dass Mühsamkeiten kommen und dass etwas Positives kommt. Ja? Und gerade wenn ich ein Unternehmen habe, da kommen jeden Tag mühsame Sachen und da kommen jeden Tag schöne Sachen. Und irgendwie gehe ich in beiden Fällen voraus. Und ich glaube, das ist wichtig zu lernen, dass das Leben ist eine Mischung von beiden. Es gibt nicht nur tolle Sachen und es gibt nicht nur mühsame Sachen. Aber wenn mein Ziel ist, glücklich zu sein oder den Großteil meiner Lebenszeit in einem guten Zustand zu verbringen, sollte ich lernen, mit beiden zurechtzukommen. Es gibt ja auch Leute, die können mit guten Sachen oder mit positiven Erlebnissen nicht zurechtkommen, weil sie nicht dafür bereit sind oder weil sie gelernt haben, du verdienst es nicht, dass du glücklich bist. Ja? Also kommt irgendetwas auf sie zu, was positiv ist und sie sind nicht bereit dafür. Sie glauben, sie haben es nicht verdient auf die eine oder andere Weise und dann sabotieren sie sich so lange, bis das Glück sozusagen vor ihnen abbiegt und zu jemand anderem geht. Ja? Das gibt ja auch diese Situation.
Oder dass man misstrauisch wird und denkt, oh.
Ja, das kann doch nicht so einfach sein oder so.
Ja, genau.
Ja, sicher, klar.
Gut, die wichtigste Frage, wie kommen wir da raus? Also wie komme ich wieder zu echter Klarheit, ohne mich ständig beschäftigen zu müssen?
Erstens mal natürlich mich anrufen, das ist das Einfachste, weil dann hast du Unterstützung. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich beginne, meinen Fokus nach innen zu lenken. Klingt vielleicht ein bisschen schwabbelig, aber ist ganz simpel. Ja. Es hat von Google ein ganz bekanntes Programm gegeben, das auch sehr gut ist, Look Inside Yourself. Es ist alles kein Geheimnis. Alle diese Techniken und Tools gibt es schon hunderte, tausende Jahre. Irgendwann haben die Leute halt gecheckt, es ist zu viel Lärm im Außen, ich muss nach innen gehen und dort finde ich Ruhe und Klarheit. Und ich glaube, wichtig ist, dass man versteht, ich kann mir im Außen immer Unterstützung suchen, ich kann mir Hilfe suchen, ich kann mir Tools suchen, ich kann mir Inspiration suchen. Aber das, was Ruhe und Klarheit bringt, das ist, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und wenn ich nach innen gehe. Und natürlich, klar, wenn ich nach innen gehe, dann finde ich manchmal irgendwelche kleinen Monster, die da herumlaufen und die ich zuerst einmal zähmen muss oder vielleicht in die Ecke stellen muss oder beruhigen muss oder was auch immer. Und das ist genau die Arbeit, für die ich mir Unterstützung suche. Aber wenn dann einmal relativ aufgeräumt ist, dann ist es einfach meine Verantwortung zu sagen, wie lebe ich jeden Tag, wo stecke ich meine Energie hin, wo stecke ich meine Zeit hin, meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus. Und das entscheide ich jeden Tag aufs Neue und das ist auf jeden Tag ist das auch eine gewisse Anstrengung unter Anführungszeichen oder da brauche ich halt einen gewissen Energie und eine gewisse Gewohnheit, das zu machen. Aber dann wird es immer leichter und immer leichter und immer leichter, weil ich ja immer früher beginne zu sehen, wenn etwas in die falsche Richtung läuft oder wenn ich mich mit falschen Leuten umgebe oder wenn ich mir das falsche Buch aus dem Regal hole. Und je mehr ich sozusagen das geübt habe, umso weniger Energie brauche ich und umso feiner kann ich die Rädchen einstellen. Und dann tatsächlich ist es so, dass ich immer klarer werde und immer mehr Zeit in einem guten Zustand verbringe. Und dann kommt wieder eine Ohrfeige vom Leben, ja, und dann geht es darum, wieder zu rekalibrieren und dann wieder neu anzufangen. Ja, und das ist halt, ich glaube, so ist das Leben. Ja. Ich habe noch niemanden gesehen, der immer glücklich ist, ohne durch eine Zeit gegangen zu sein, die schwierig war.
Gut, danke schön, Jens. Damit sind wir angekommen am Ende von unserem heutigen Gespräch. Und auch danke fürs Zuhören und dabei sein. Wenn heute beim Zuhören etwas bei dir angestoßen wurde, dann ist genau dafür der Clarity Shift Experience Workshop da. 31. Januar und 1. Februar in Wien, 1,5 Tage, kleine Gruppe und Klarheit, die man fühlt. Die Infos sind unten in der Beschreibung und abonnieren nicht vergessen.